Cold Open. Als Person, die im weitesten Sinne etwas Künstlerisches erschafft, sei es nun eine Geschichte, ein Bild, ein trapezförmiges Bett oder ein 64-minütiges musikalisches Opus, das ausschließlich aus den Schmatzgeräuschen besteht, die erklingen, wenn man unverhofft in einen nacktschneckenbesetzten Schlappen latscht. Moment, worum ging's? Also, wenn man etwas Künstlerisches erschafft, dann muss man nach viel anfänglichem, das hast du aber fein gemacht, dutzi dutzi, früher oder später damit rechnen, dass jemand draufschaut und nach mehr oder weniger präziser Inspektion mehr oder minder differenziert meint, echt kacke. Und das ist dann eine an den vermeintlichen Mängeln, an der Beanstandung orientierte Kritik. Und lass doch heute mal reden über den Umgang damit. Ich bin Chris Jeremy. Und ihr alle offensichtlich nicht. Weil, um kurz in Pauschalisierungshausen zu verweilen, euer Umgang mit Kritik scheint sich ziemlich von meinem zu unterscheiden. Und wir wollen jetzt mal gar nicht auf Grundsatzmühlen reiten, wie zum Beispiel die Regelpoetik im Unterschied zu diskursiver Literaturkritik, sonst trocknen uns nur allen die Brote weg. Wir gestalten das Ganze schön locker, schütteln die Schultern aus, schlackern mit den Beinen und kommen dann einfach gesammelt drauf klar, dass die Wohlfühlwelt der 5-Sterne-Bewertung eine komplett realitätsverweigernde Scheinpappe ist, hinter der wir uns alle besser nicht verstecken sollten. Okay. Nun, was will er denn von uns? Halt es durchs halb neugierige, halb direkt am Tropf hängende Zuhörerkollektiv. Denn wir, und der Höflichkeit halber nehme ich mich da mal mit rein, wir neigen bei mängelorientierter Meckerkritik ja doch häufig dazu, die Birne im Schildkrötenpanzer zu versenken und entweder vor uns hin zu selbstzweifeln oder mit einer trotzgarstigen Bockigkeit zu reagieren. Jegliches Empfinden positiver Gefühle durch wohlwollende und bestärkende Rückmeldungen wird verdrängt. Und sowas wie eine Spoiler-Alarm, unerlässliche Selbstsicherheit in unserem Tun scheint auf Grund zu laufen, wie ein mit pöbelnden Seelöwen überladenes Rettungsboot. Seht ihr, diese ganzen Metaphern und dieses kernpunktferne Wildgeblubber, da setze auch ich mich als Person, die wirklich im allerweitesten Sinne etwas Künstlerisches erschafft hier, dem Risiko aus, dass Augen verdrehend und Ohren verschließend nach 3 Minuten abgeschaltet wird. Und aber natürlich auch der Hoffnung, dass jemand das womöglich amüsant genug findet, um weitere 15 Minuten dran zu bleiben. Diesen Leuten kann ich nur eins sagen. Was stimmt denn nicht mit euch? Und damit verhaltenskritisiere ich sie und treibe wiederum sie in ihren Schildkrötenbau. Oder dazu, mir mal kräftig verbal oder mit Faust voraus einen nageln zu wollen. The Circle of Mommy, der hat was Böses gesagt. Aber okay, ist richtig. Ziehen wir die Sache nicht ins Lächerliche. Eure Gefühle und Empfindungen sind valide. Und aber eventuell solltet ihr lernen, sie aus der Gleichung so weit wie es geht rauszuhalten. Autorin Lotte von der Berg sagt, "For me, it's important to acknowledge the inevitability of negative criticism. If I continue to write and to publish, it is going to happen. It is a fact of any writer's existence. And when we get negative criticism, we are in excellent company. Since it has probably happened at some point, if not at multiple points, to every writer we have ever admired." Die Schriftstellerin und Editorin Sari Botton ergänzt, "I try really hard to consider the source before I let myself feel insulted or get defensive, but if it seems like a legitimate critique, I try to take it in and be informed by it. That's often easier said than done, of course. I realize that no one book or essay is for everyone. I can allow for that in my mind." Was können wir daraus ziehen? Negative Kritik erwischt uns alle irgendwann. Das gehört zur Erfahrung des Schriftstellerseins einfach dazu. Und es bezeugt ja außerdem, dass wir es über den Tellerrand der Ja-Sager und Kopfnicker hinausgeschafft haben. Da wurde jemand jenseits freundschaftlicher Verbindungen, familiärer Verpflichtung oder Bubble-Buddyschaft auf unser Werk aufmerksam. Und das ist grob betrachtet erstmal was Gutes. Auch wenn die Kritik vielleicht wenig begeistert oder geradewegs negativ ausfällt. Wenn jemand außerhalb des eigenen Sozialgefüges eine Meinung zu einem Buch dalässt, ist das insofern gut, als dass das Buch ihn oder sie überhaupt erreicht und auf die eine oder andere Art bewegt hat, um sich die Zeit für eine Rezi zu nehmen. Und dass bei einer Verbreiterung der erreichten Masse nicht jedem alles gefällt, ist vollkommen normal. Man muss ja nur reinschauen beim großen A. Öde. Nachdem ich die ersten knapp 100 Seiten des Buches gelesen habe, reicht es mir nun. Handlung gibt es bis dato praktisch überhaupt keine und der Stil ist dermaßen langweilig und öde wie ein halbvolles Glas lauwarmen Wassers, heißt es dort über die Gefährten von Tolkien. 50er Jahre Mief. Das ist eine Sünde, dieses Buch mit Herr der Ringe zu vergleichen. Ich habe mich bis zum Schluss gelangweilt, urteilt jemand über Herberts Wüstenplaneten. Film ein Klassiker des Horrors, das Buch grottenschlecht, heißt es über Stephen Kings S. Getretener Quark wird breit nicht stark. Dieses Goethe-Zitat trifft Inhalt und Stil des unverdient erfolgreichen Literaturversuchs, ist über Martins Lied von Eis und Feuer zu lesen. Aber gut, ne? Die sind teilweise schon tot oder hocken in ihren Elfenbeintürmen, was schert die irgendwelches Gezerre an ihrem Schaffen? Nun, Senor King sprach noch 2020, also seit ein paar Tagen auf dem Zenit der zeitgenössischen Horrorliteratur, folgendermaßen. I still remember. Somebody did a long debunking piece about my writing. There was a caricature of me eating money that was flowing from my typewriter. I thought, oh, it's so dispiriting when you work as hard as you can and you see something like that. I kept my mouth shut. I kept my head down and kept doing the best stuff that I could. Und ich weiß nicht, wie Westeros-Veteran George R. R. Martin es heutzutage handhabt. 1979 sprach er aber so über sein Verhältnis zu Kritiken. Some writers tell me that they don't read their reviews. I lack their willpower and strength of character. Others claim they read them just for amusement and pay it all no mind. I lack their capacity for glib self-deception. I admit it. I'm addicted to reviews and criticism. I read them, yes. I keep review files on all my books. Grin fatuously when I get a good review and brood when I get a bad one. Klingt ja fast schon obsessiv, Jung. Gewisse Aussagen und Bad Takes geraten also durchaus auch den Größten der Großen noch unter die Haut und können dort stecken bleiben. Das muss sich auf uns Erkleidelampen dann ja erst recht gar fürchterlich dimmend auswirken. Was zur viel diskutierten weiterführenden Frage führt, sollte man denn aus Rezensentensicht überhaupt was sagen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat? Und die unverhandelbare Antwort lautet, ja, natürlich. Also ohne Aspekte der Form und des Inhalts vorwegzunehmen und unabhängig von der persönlichen Befindlichkeit sollten wir zumindest den Konsens anstreben, dass negative Kritik grundsätzlich erlaubt ist und erlaubt sein muss. Ich selbst habe 8 Jahre lang und in diesen 8 Jahren so knapp etwa 600 Filmkritiken geschrieben, bevor ich meinen Blog SirUrizen.de offline genommen habe. Da war von Rezensionsexemplaren bis zu selbstbezahlten Kinobesuchen ebenso alles dabei wie von 10 von 10 Lobeshymnen bis zu 0 von 10 Verrissen. Und als es zum ersten Mal der Fall war, dass mir ein Film so gar nicht gefiel, den ich als Rezi-Blu-ray erhalten hatte, habe ich die damals zuständige Presseagentin gefragt, ob das okay ist, wenn ich das auch zum Ausdruck bringe. Und sie erwiderte, klar, ist zwar nicht schön, aber zum einen soll ich selbstverständlich meine Meinung sagen und zum anderen wäre alles andere meinen Lesern gegenüber nicht fair. Und gerade Letzteres ist ja für Bloggende kein ganz unwichtiger Punkt. Wie soll man denn jemandes Glaubwürdigkeit und Profilschärfe einschätzen, der eine undifferenzierte Bestbewertung an die nächste reiht? Nun habe ich mich in meinem Kritikerethos immer darum bemüht, selbst bei der schärfsten und am gehässigsten formulierten Kritik argumentativ werthaltig darzulegen, was und warum mir an Film XY ZABC nicht gefiel. Objektive Kriterien der Filmkunst und mein subjektives Geschmäckle berücksichtigend, waren meine Kritiken stets mindestens 1000 Wörter lang. Und wenn mir so ein Schinken richtig was gegeben hat, auch mal 5.000 bis 7.000 Wörter. Dennoch hatte ich sogar dann oft noch das Gefühl, nicht genug gesagt zu haben. Dem Film nicht so richtig vollumfänglich gerecht geworden zu sein. Den Hervorragenden gleichso wie den Kackflatschen. So eine detaillierte Auseinandersetzung mit einem Werk erwartet einen nun im Buchbereich, in der Bookstagram oder anderen Bookbubbles, gerade bei Verrissen in den seltensten Fällen. Einstern-Rezensenten sagen gern mal gar nichts oder kotzen eine Handvoll Abgehacktes hin, bei dem man sich fragt, ob das Buch lediglich als Sonnenschutz diente und zweifelt, ob eine inhaltliche Konfrontation überhaupt stattfand. Ist sowas dann endlich illegitim und sollte mit wehender Fahne angeprangert und in reißerischen Social-Media-Posts verdammt und diskreditiert werden? Sorry. Nein. Der beispiellose Truman Capote sagte einst, Most of all, I believe in hardening yourself against opinion. There is one piece of advice I strongly urge. Never demean yourself by talking back to a critic. Never. Write those letters to the editor in your head, but don't put them on paper. Es tut mir leid, aber ist so. Man sieht nur sehr selten stark und souverän dabei aus, wenn man Kritiken kritisiert, bejammert und mit Mistgabel dagegen wettert. So wie es scheiß Bücher gibt, gibt es nun mal auch scheiß Rezensionen. Und für beides gibt es leider keinerlei Prüfbehörde, der man sich vor Publikation zu stellen hat. Es steht jedem Lesenden frei, die hirnverdödelste Rotzrezi über euer Herzblut-Hippo zu verfassen. Ihr gewährt Konsumenten diese Möglichkeit und dieses Recht, sobald ihr irgendwo auf Veröffentlichen klickt. Das ist part of the game. Und einzig euer Umgang damit entscheidet, wie smart oder doof ihr dabei aussieht und was ihr daraus macht. Gideon Lewis Krauss drückt das folgendermaßen aus. Part of learning to take criticism well is the understanding that to be a writer is to be in the business of communication. And if something doesn't come across the way you meant it to, you have two options. One is to decide that the critic is an idiot, which is sometimes true, but is an inert lesson. The other is to decide that you obviously haven't done what you needed to do to communicate clearly. And with any luck, you can draw a lesson from that to help you write differently in the future. Was mich zu der uneleganten Überleitung führt, wir Autoren und Autorinnen haben es auch ein ganzes Stück weit selber in der Hand und die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie wert es unser Werk ist, sich wertig damit auseinanderzusetzen. Und damit meine ich weniger die sehr subjektiven Geschmacksurteile über den Inhalt, die Story, Charaktere, was dem einen schlüpperquietschend spannend erscheint, langweilt dem nächsten einen Backenbart. Nee, ich meine die eher objektiveren Gewichtigkeiten des Schreibens und des veröffentlichten Buches. Es ist nämlich letztendlich fürchterlich egal, ob eine Rezi ehrlich begeistert, gerade noch wohlwollend, komplett inkompetent oder konstruktiv veranlagt ist. Es ist eigentlich nicht mehr und am allerwenigsten die Aufgabe von zahlenden Lesenden, uns mit ihrer Kritik besser machen zu müssen. Daran hat man als Autor und Autorin zu arbeiten und zu ackern, bevor man 10, 15, 20 Euro dafür verlangt. Pulitzer-Preisträger William Styron twistete das einst folgendermaßen: There's only one person a writer should listen to, pay any attention to. It's not any damn critic, it's the reader. And that doesn't mean any compromise or sellout. The writer must criticize his own work as a reader. Every day, I pick up the story or whatever it is I've been working on and read it through. If I enjoy it as a reader, then I know I'm getting along all right. Mit anderen oder etwas weitergedachten Worten, wir müssen nicht nur fähige Autoren, sondern selbst auch fähige Leser sein. Unser eigenes Material ein gutes Stück weit objektiv betrachten und unter allen handwerklichen, stilistischen, storytellerischen und formellen Aspekten gut genug einschätzen und bewerten können, um das bestmögliche Buch abzuliefern. Dabei kann man bestenfalls sogar schon selbst vorher erkennen, woran sich gewisse Leser eventuell stören mögen. Wo aber unser bewusster Entscheid überwiegt, eine Geschichte so oder so und so eben nicht zu erzählen. Die Kritik an den komplizierten Eigennamen in meiner Novelle Die Anwärterin habe ich so zum Beispiel vorausgesehen. Auch dass meine Charaktere nicht dem erwünschten Ideal der Identifikationsfiguren taugen. Oder dass das Geschehen in der Anwärterin und dem Nachfolger Ragendorn eher ein von außen betrachtetes statt ein mittendrin mitgefiebertes ist. Ich neige zu schachtelig verschachtelten Komplexkonstrukten, mit Kommas und Semikolons und manchmal Trennstrichen, aus denen man der Einfachheit halber besser zwei oder drei schlichtere Sätze machen sollte. Ich bin zu eigenreferenziell, nehme Bezug auf Dinge, die innerhalb der Welt einer manchmal viel zu abstrakten Transferleistung bedürfen, um wirklich einwandfrei vom Fleck weg verständlich zu sein. Dadurch stehe ich möglicherweise hier und da den Botschaften der Geschichten und sogar den heiligen Gewässern des Leseflusses im Weg. Im Diversifikationsgesetz meines Sprachgebrauchs mache ich mich schuldig der zu häufigen Verwendung des Bausteines aber auch. Ich übertreibe es übertrieben mit Auslassungspunkten als dramaturgischem Modul, um die Lesenden bei Dialogen oder Ereignissen regieanweisungsmäßig zu steuern. Inquits, zu häufig, zu selten, zu viel synonym statt sagte, wer weiß das schon, ist Präferenzsache. Ich greife überhaupt nicht gern auf allgemeingebräuchliche Redewendungen und geflügelte Wörter zurück. Und das kann einen alienatenden Effekt haben, wenn da so gar keine Formulierungen auftauchen, die man halt kennt. Auf jeden Fall setze ich sehr oft lieber ein spezifisches Fremdwort das man so selten sieht wie ein Otter in der Waschstraße, anstatt in einem viel vageren Halbsatz dasselbe in dümmer zu sagen. Bedeutet das, ich halte mich für schlauer als die Lesenden? Nö, ich respektiere lediglich ihre potenzielle Intelligenz. Und das ist ein Unterschied, über den manch einer mal nachdenken sollte. So, da habt ihr alle eure Chris Jeremy Kritikschablone. Könnt ihr direkt so für jede Rezi vorhandener und kommender Werke übernehmen. Eines sollten wir alle mitbedenken. Das perfekte Buch gibt es nicht. Ganz sicher schreibt es niemand von uns und ganz sicher würde niemals jeder Lesende das so empfinden. Nicht-Perfektion, und die ist nicht immer mit künstlerisch gewollt stilindividueller Attitüde zu entschuldigen, lässt Raum für Kritik. Und je weiter man es zulässt, dass ein Buch sich von diesem unerreichbaren Zustand entfernt, desto mehr Nährstoff ist dieser Kritik geboten. Dramaturgisches Handwerk, Plotstrukturen, Character Arcs und whatnot, das sind Dinge, die muss man als Autor und Autorin und besonders im Self-Publishing genauso verstanden haben und beherrschen wie Rechtschreibung, Grammatik, die Bedeutung von Worten und wann man sie wie nicht verwendet, sowie auch den Buchsatz, die Formatierung. Wer da irgendwo oder überall Schwächen bei sich sieht oder mutwillig schlampt, holt sich entsprechende, meist nicht ganz kostengünstige Hilfe. Aber sollte eines oder all diese Dinge bzw. deren Mangelhaftigkeit erst von Lesern bemerkt werden, ist es zu spät, Diggis. Was soll das dann mit der viel gepriesenen und für alle Schreibenden so erstrebenswerten konstruktiven Kritik und beim folgenden Buch macht man alles besser? Wenn ich in ein augenscheinlich verkehrstaugliches Flugzeug steige und nach 20 ganz passablen Minuten Flitschivo im Himmel reißt es plötzlich die Tragflächen ab, nützt es mir als Passagier doch auch nichts mehr, wenn der Monteur beim nächsten Mal die Schrauben fester anzieht.
Sehr verehrte Reisegäste des Oceanic Airlines Flug 815, hier spricht Ihr Kapitän. Wir trudeln einer unausweichlich tödlichen Bruchlandung entgegen. Bitte halten Sie Ihre negativen Erfahrungen mit dieser Maschine in Online-Bewertungsportalen zurück. Wir geloben bei zukünftigen Reisen eine spürbare Besserung des Flugerlebnisses.
Nun versteht mich nicht falsch, außer ihr wollt es unbedingt. Oder ich erkläre es nicht richtig und muss nochmal an mir arbeiten, wie ich es besser rüberbringen kann. Natürlich ist es schon so, dass man als Autor und Autorin mit der Erfahrung und von einem Buch zum nächsten idealerweise wächst, man die eigenen Stärken immer besser einzusetzen und die Schwächen geschickter zu kaschieren weiß. Bei den wenigsten Autoren und Autorinnen ist das Debüt für ewig das beste Buch ihrer Laufbahn. Dennoch, Mindeststandards, Leute. Wissen, was man tut, habe ich schon in der letzten Episode über Routinen und Stil gesagt. Was natürlich weiterhin alles nicht die geringste Garantie liefert, von Verrissen verschont zu bleiben. Und das ist auch richtig so. Da hilft auch keine Verklärung der Tatsachen. Man gehört als Autor und Autorin nicht in die Watte des »Ich hab mir so viel Mühe gegeben's« gepackt. Wir Self-Publisher investieren so viel Zeit und Geld und natürlich das Herzblut. Aber was und wofür ist das eigentlich ein Argument? Mal angenommen, ich schaffe mir für 300 Flocken ein Klemmbaustein-Set an. Und statt es der Anleitung entsprechend aufzubauen, zimmere ich aus den einzelnen Teilen eine völlig durchgedrehte Eigenerfindung und stelle das Resultat online. Wenn nun jeder weiß, wie das Klemmbauset eigentlich zusammengehört und auszusehen hat, würde euch dann echt ein Kommentar wundern wie, das ist aber nicht, wie ihr gehört. Und so wie du es machst, gefällt es mir auch nicht. Versteht ihr das? Finanzieller und kreativer Aufwand allein schützt nicht vor kritischer Betrachtung und Beurteilung. Das funktioniert so einfach nicht. Und ihr müsst damit klarkommen. Nichts daran ist eurem Aufwand gegenüber per se unfair. Es ist nicht jedes Buch eine 5 von 5 oder eine 10 von 10. Und es ist nicht gerechtfertigt, Stimmung gegen kritische Kritiken zu machen und den Wertungsschnitt beim großen A ums Verrecken hochhalten zu wollen, weil es einfach Quatsch ist. Und mündige Leser und Leserinnen wissen bei einem Blick darauf, dass es Quatsch ist.
Aber, Chris Jeremy,
höre ich euch atemlos hauchen,
was ist denn nun mit diesen fiesen, komplett destruktiven, niederträchtigen Verrissen?
Autorin und Journalistin Jen Doll zur Einordnung. I recently read a review of a book, in which the commenter basically said, I know others loved this, but it just didn't work for me. And I thought, what a great way to put that. It is totally fair that what a writer has to say might not work for someone else. And it is totally fair that a commenter or reviewer should say that. It's when it's overtly nasty, ad hominem attacks, and seeming attempts to take the writer down, that it blows my mind. Der deutsche Literaturkritiker Dennis Scheck etwa tadelt unsere German Thriller Icon Sebastian Fitzek seit Jahren in steter Regelmäßigkeit als talentlos, klischeeverhaftet und dumm. Seine Geil auf Gewaltprosa sei die Nulllinie der deutschen Literatur. Was Fitzek auf Nachfrage folgende Riposte entlockte: Welchen Autor hat Dennis Scheck entdeckt und gefördert? Wem hat er als Literaturkritiker zum Durchbruch verholfen? Für mich ist das belanglos. Er hat noch nicht mal eine Auswirkung auf Autoren, die er mag. Wenn Elke Heidenreich ein Buch empfohlen hat, haben die Buchhändler die Sektkorken knallen lassen. Das hat Auflagen verdoppelt. Dennis Scheck arbeitet sich seit 10 Jahren an mir ab, warum auch immer. Er ist bekannt dafür, dass er Bücher in den Mülleimer wirft. Ich bin bekannt dafür, dass ich Menschen zum Lesen bringe. Mit dieser Aufgabenverteilung kann ich gut leben. Ja, ziemlich snappy die Ehre genommen. Kann man jetzt aus beiden Richtungen von halten, was man will, gell? Also ich als jemand, der besonders für seine Filmkritiken dutzendfach aufs Übelste persönlich beleidigt, verbal angegriffen und in privaten Nachrichten buchstäblich bedroht wurde, weil mir mal irgendein X-Men-Film weniger gut gefiel, und da war wirklich alles dabei, von Idiot über Hurensohn und Arschloch bis hin zu
Deine ganze Familie gehört abgestochen,
halte mich da an Tyrion Lannister, wear it like armor, and it can never be used to hurt you. And I know, leichter gesagt als getan. Man muss schon in Stahl baden und gut gerüstet aus der Wanne steigen, um die Dinge auf so einem Niveau einfach an sich abgleiten zu lassen. Aber wem ist denn der größere Gefallen getan? Wen denn, wenn ihr nach sowas hyperventilierend in der Ecke liegt? Euch selbst oder dem Dude, der euch auf diese Weise getriggert hat? Man kann es handhaben wie Philosoph Aldous Huxley, der über Kritiken sagt, They've never had any effect on me, for the simple reason that I have never read them. I've never made a point of writing for any particular person or audience. I've simply tried to do the best job I could and let it go at that. The critics don't interest me because they are concerned with what's past and done, while I'm concerned with what comes next. Wenn das aber keine Option ist, hilft nur eins. Shake it off. Ihr seid weder als Mensch noch im Schöpfen eures Werkes plötzlich weniger wert, weil an irgendeinem Tag irgendjemandem irgendetwas an euch so quer sitzt, dass es eine solch entmenschlichende Reaktion provoziert. In den wohl wenigsten Fällen seid doch tatsächlich ihr das Problem an diesem Vorgang. Und die Probleme anderer bleiben auch dann noch die Probleme anderer, wenn sie euch mal einen Streifschuss verpassen. Und ich sag euch ganz ehrlich, was ich viel problematischer finde als die Kurzschlussreaktion von Netzraudis, wo man übrigens in sich auch nochmal sehr genau ausdifferenzieren muss, was wirklich zu weit geht und was schon noch auf einer inhaltlich-argumentativen Ebene stattfindet, bei der einfach nur der Zuckerguss fehlt. Was noch problematischer ist als das, sind Duftkerzen vernebelte Lobpreisungen im sterilen Raum des Jahr nichts Schlechtes sagen wollen. Und ich weiß, da sind beide Seiten dran schuld. Autoren und Autorinnen, die mit Kritik nicht umgehen können, und Rezensionspersonen, denen es entweder an Lese- und Reflexionskompetenzen oder am Mut fehlt, was Negatives zu sagen. Dass Letztere nicht immer da ist, lässt sich natürlich verstehen, wenn man sieht, was manch Schreibender für ein fingerzeigendes Opfertheater aufführt, so ihn oder besser sein Werk doch mal ein Schmähruf ereilt. Treibt die Sau durchs, hier hat nur gelobt zu werden, Dorf, lautet dann das rabiate Motto. Neil Gaiman attestiert geradezu utopie-apokalyptisch, I suspect that most authors don't really want criticism, not even constructive criticism. They want straight out, unabashed, unashamed, fulsome, informed, naked praise. Arriving by the shipload every 15 minutes or so. Fassen wir zusammen. Kritisieren, aber vor allem auch der Umgang mit Kritik will gelernt sein. Begeisterte Rückmeldungen sollten einen nicht völlig verblenden, eher zurückhaltende bis offen kritisierende uns nicht jegliches Vertrauen in uns selbst berauben. Und auch den gelegentlich fiesen Verriss muss man hinzunehmen lernen. Wir werden alle nicht mit der Reife und dem Erfahrungsschatz 10, 12 veröffentlichter Bücher im Rücken geboren. Deswegen kann saubere, konstruktive Leserkritik, gerade zu Anfang, natürlich helfen und bereichern. Aber weder sollten wir uns darauf verlassen, noch ausschließlich solche Kritiken fordern und als die einzig validen Reaktionen ausloben. Lesende sind nicht verpflichtet, uns wertzuschätzen und unser Werk wertschätzend zu behandeln, nur einzig des Umstandes wegen, weil wir es geschrieben haben. Das wäre schön, klar. Gerade dann, wenn ein Buch es sich wirklich verdient hat. Und ja, es gibt da einen gewissen Common Ground, dessen Niveau weder vom Rezensenten noch vom Buch selbst unterschritten werden sollte. Aber manchmal passiert halt eins von beiden. Oder beides. Ich schließe dieses Gedankenpotpourri mit den ratsamen Worten des dreifachen Pulitzer-Preisträgers Thornton Wilder. The important thing is that you make sure
that neither the favorable nor the unfavorable critics move into your head and take part in the composition of your next work. In diesem Sinne, scheiß auf Kritiken. Gut sein, besser werden, weitermachen, geile Bücher schreiben. Ich wünsche euch noch viel Spaß.